Ich sag der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders und so unwahrscheinlich hässlich.
Derek W.R. Haysom and his wife Nancy were stabbed to death in their home Monday.
Wenn du mich liebst, tust du das.
Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig auf alles andere in meinem Leben.
Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat.
Is Elizabeth Haysom a beautiful and intelligent murderer or the victim of an obsessive relationship with a cold-blooded killer?
Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen. Oder wir können sie bald beseitigen.
Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben.
Das Versprechen. Der Fall Jens Söhring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 4. Elternmord.
This is Global Tell Me. I have a prepaid call from Jens Söhring.
Hi Jens, hier ist die Karin. Ist ja ganz schön laut bei dir.
Ja, es wird gerade ein Klo repariert, direkt neben dem Telefon. Das Gefängnis wurde Anfang der 80er Jahre gebaut und es zerfällt langsam. Aber Klos werden immer noch repariert.
Wie schaut denn dein Zimmer aus? Was hat denn das für eine Farbe?
Alles grau. Wie alles andere, es dreht sich darum, was kann man billig bekommen. Hier in Virginia, denke ich, kommt das Grau vom Militär. Die haben ja sehr viele Militärbasen hier in Virginia und Werften und so weiter. Und da wird also sehr viel graue Farbe hergestellt für all die Militäreinrichtungen. Und da gibt es wohl billig graue Farbe zu kaufen. Die Zelle ist etwa 2,5 Meter breit und etwa 3,5 Meter lang, also winzig klein. Da steht ein Doppelbett drin, ein Klo und ein Schrank und ein Stuhl. Und damit ist das Ding voll. Man kann sich nicht bewegen. Ein Waschbecken ist auch noch drin. Man kann sich nicht bewegen. Es wäre eine kleine Zelle gewesen für einen Mann, aber sie haben eben zwei Mann reingesteckt. Mein Zellenmitbewohner ist Anfang 60, der ist Asperger's Syndrom, das ist also eine Art Autismus. Der hat also Kommunikationsschwierigkeiten und weil er Anfang 60 ist, hat er auch noch Alzheimer's entwickelt. Und obendrauf bekommt er jeden Morgen Medikamente für seine schweren Depressionen. Das ist also auch gar nicht so ungewöhnlich hier in den Vereinigten Staaten. Den offiziellen Statistiken zufolge sind ein Viertel der Gefängnisinsassen geisteskrank oder geistesbehindert. Mein Zellenmitbewohner ist beides.
Deine Familie ist relativ kaputt, oder?
Ja, kann man wohl sagen. Ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie gehabt seit 17 Jahren. Wobei ich sagen muss, die ersten 16 Jahre haben die mich wirklich vorbildlich unterstützt. Die ersten 16 Jahre waren vorbildlich, aber dann gab es einen Bruch mit meinem Vater und meinem Bruder. Jetzt habe ich seit 16, 17 Jahren keinen Kontakt mehr zu denen.
Mein Name ist Karin Steinberger, ich bin Reporterin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung und ich mache hier zusammen mit Markus Vetter, dem Filmemacher, den Podcast für den NDR und SWR. Die ganze Geschichte hat ja die Familie Söhring komplett kaputt gemacht. Also sein Vater und sein Bruder, sein kleinerer Bruder, waren jeden Tag in seinem Prozess, als er 1990 in die USA ausgeliefert wurde. Und man sieht dem Vater richtig an, der hat Augenringe. Also man sieht ihn an, wie es ihm geht und wie sie da kämpfen. Die Mutter war nicht da, weil sie sehr krank war. Und mittlerweile besteht kein Kontakt mehr zur Familie. Also Jens hat keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder, der mehr oder weniger verleugnet, dass er einen Bruder hat. Und er hat keinen Kontakt mehr zu seinem Vater, der mittlerweile auch sehr krank ist, eine andere Frau hat und nichts mehr mit ihm zu tun hat. Also das Ganze ist ein Familienstreit, der Jahre später ausbrach, aber jetzt auch, glaube ich, nicht mehr zu kitten ist. Also wir haben es probiert. Ich habe dem Vater auch den Film geschickt. Aber er hat gesagt, er kann ihn sich nicht anschauen. Er schafft es nicht.
Er hat ihn sich 10 Minuten angeschaut und hat dann aufgehört.
Nee, ich glaube nicht mal. Er hatte eine Minute oder so. Er hat gesagt, er schafft es nicht. Geht nicht. Diese Familie ist kaputt. Die Haysom-Familie ist genauso kaputt. Klar, erstens sind die Eltern ermordet worden. Und wie auch immer es gelaufen ist, dass Elizabeth wollte, dass ihre Eltern sterben, ist sehr unbestritten. Das hat sie auch sehr, sehr oft geschrieben in ihren Briefen und auch vor Gericht gesagt. Also sie wollte diese Eltern nicht mehr haben. Ihre Brüder haben vor Gericht ausgesagt, dass sie glauben, ihre Schwester lügt. Und nach dem Urteil haben sie auch gesagt, sie könnten auch mit einer Todesstrafe leben und würden sie nochmal küssen und umarmen und dann zum elektrischen Stuhl führen. Das, was Jens nicht gekonnt hätte, hätten sich die Halbbrüder durchaus vorstellen können. Auf jeden Fall ist die Haysom-Familie auch kaputt.
Ja, und Son, Rich Son, war der Erste, der kontaktiert worden ist von dem Vater. Die sind gemeinsam dann in das Studentenwohnheim gefahren und haben dort auch Kim getroffen und haben dort eigentlich Mitbewohner getroffen. Und ihnen ist dann erst klar geworden, was eigentlich passiert ist, dass es gerade diesen bestialischen Mord gab.
I was working at that weekend in which Jens's father called me.
Ich arbeitete an dem Wochenende, als mich Jens Vater anrief.
Rich Zorn, ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt und ein Freund der Familie Söring.
Jens ist im selben Alter wie mein mittleres Kind. Die Jungs waren 11 oder 12. Jens Vater war ein hoher Regierungsbeamter im deutschen Konsulat in Atlanta. Er sagte, ich habe ein Problem. Würdest du mich vom Flughafen abholen? Ich sagte, natürlich würde ich. Es war ein schrecklicher Tag. Wir fuhren zur University of Virginia und auf dem Weg dorthin erzählte er mir, was passiert war. Jens hatte die University of Virginia verlassen und ich sah Klaus zusammenbrechen. Er war völlig aufgelöst. Denn erst da realisierte er, wie schrecklich ernst die Lage war.
Da war ich plötzlich auf Flucht international und musste irgendwo Geld herbekommen. Typisch Elizabeth, die wollte natürlich Drogendeals machen. Und in Thailand, sowas Verrücktes. Also das habe ich ihr also ausreden können. Elizabeth hatte einen kanadischen Pass und einen kanadischen Führerschein. Und die haben wir also nachdrucken lassen. Da konnten wir also jeden Namen, den wir wollten, reintippen, Foto drauf, Stempel haben wir uns auch machen lassen. Und sind nach England geflogen und haben massenweise Schecks ausgegeben, die nicht gedeckt waren. Das war einfach leichter, als mich mit dem tatsächlichen Problem zu befassen, nämlich, dass meine Freundin eine Mörderin ist und dass mein Leben vollkommen kaputt ist.
Dear Mom, Dad and Kai, I'm writing you to tell you that I sincerely love you. Ich schreibe euch, um euch zu sagen, dass ich euch aufrichtig liebe und dass der Kummer, den ich euch vermutlich bereite, auch mir großes Leid zufügt. Wie ihr wisst, war ich in der Schule nie glücklich. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen mir und nahezu allen anderen hier.
Seine Mutter war gebrochen. Man muss sich das wie Glas vorstellen, das zerspringt.
Ich liebe euch und werde mich melden, wenn auch vermutlich nicht bald. Die Autoschlüssel sind in der braunen Arbeitsmappe in Liz' Schlafzimmer.
Jens sagte, dass es seinem Vater bald klar werden würde, warum sie die University of Virginia verlassen hätten.
Möglicherweise werden die Beamten Reed und Gardner mein Verschwinden mit dem Tod von Liz' Eltern in Verbindung bringen. Für sie ist dieser Brief in Englisch. Sie haben einen voyeuristischen Zwang, die persönliche Post anderer Leute zu lesen. Ich kann euch fast sicher versichern, dass ich nicht getan habe, was sie denken. Und Kai, nimm den Scirocco und beide Konten und such dir ein gutes College. And for Christ's sake, don't become a dentist.
His father's a broken man. His mother's dead. His brother has essentially divorced him. He has nothing left.
Sein Vater ist ein gebrochener Mann. Seine Mutter ist tot. Sein Bruder hat ihn praktisch verstoßen. Er hat nichts mehr.
Das, was in den folgenden Monaten so schwer wurde, dass wir nichts sagen durften und uns dann praktisch zum Selbstschutz von allen anderen Menschen abkapselten und nur noch miteinander zu tun hatten, einfach weil dieses Geheimnis so praktisch so über uns schwebte. Und die Gefahr bestand immer, dass es irgendjemand herausfinden könnte. Und nach dieser Nacht haben wir nie wieder darüber gesprochen. Das war also, wir haben es noch nicht mal genannt. Wir hatten da so einen Ausdruck für, ja, our little nasty, unsere kleine Ekligkeit. Wir konnten uns nicht voneinander trennen. Wir mussten immer zusammen sein. Also sind wir zusammen herumgereist und haben überall Checks gemacht, ja. Aber wir mussten immer aufpassen, dass wir nicht zum gleichen Kassenwart hingehen. Und dieses System hat dann zuletzt nicht funktioniert. Wir waren beim gleichen Kassenwart. Innerhalb von 2-3 Minuten kamen also 2 Leute durch. Erst ich, Christopher Platino, hat was gekauft. Und dann 2 Minuten später Tara Lucino. Und der Kassenwart hat gesagt, kann ja gar nicht stimmen. Die hätten ja zusammen sein müssen. Hat den Ladendetektiv gerufen. Sie ist uns dann gefolgt in die U-Bahn und hat uns da in der U-Bahn verhaftet unter dem Namen Christopher Platino. Und sie wurde verhaftet unter dem Namen Tara Lucy No.
According to Scotland Yard, they questioned the 23-year-old
Laut Scotland Yard wurden heute die 23-jährige Haysom und der 19-jährige Jens Söring in der Richmond-Polizeistation in Südwest-London verhört. Die beiden wurden wegen Betrugs in Höhe von $6,000 durch ungedeckte Schecks verhaftet. Sie könnten außerdem in Drogenhandel verwickelt sein.
Das erste Mal in meinem Leben, wo ich Handschellen getragen habe. Da haben die also die Briefe gefunden. Aus irgendwelchen unerklärbaren Gründen haben wir unsere Liebesbriefe aufbewahrt. Da haben wir über Sachen gesprochen, die hörten sich nicht richtig an. Als ob da was passiert sei in Virginia, möglicherweise irgendein anderes Verbrechen. Tja, da rufen wir mal in Virginia an. Da haben die, weil sie nichts anderes zu tun hatten, in diesem kleinen Luxusvorort da in London, sich die Zeit genommen, in ganz Virginia herumzutelefonieren, bis sie Bedford County gefunden haben. Ja, nach denen suchen wir. Das hat einen Monat gedauert.
May the 25th of 1986,
am 25. Mai 1986 bekam ich einen Anruf von einem Kriminalbeamten aus London. Und er fragte mich, ob ich an Jens oder Elizabeth Haysom interessiert sei. Und ich sagte, natürlich bin ich das. Die zweite Frage war, sind ihre Eltern tot?
And I said, yes, they are.
Ja, sind sie.
And he said, well, let me ask you. He said, were they murdered?
Er sagte, said, darf ich fragen, wurden sie ermordet?
Yes. And he said, well, perhaps you might want to fly over to London.
Er sagte, vielleicht wollen sie nach London kommen. Ich glaube, wir haben die Mörder hier in Gewahrsam und sie möchten vielleicht mit ihnen reden.
And I'm not believing this is happening. I said, you stay right where you are, and I said, I'll call you back.
Ich konnte einfach nicht glauben, dass das gerade passierte. Ich sagte, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich rufe in einer Stunde zurück. Gehen Sie nicht weg. Ich rufe zurück.
So I drove up to the courthouse to Commonwealth Attorney Jim Updike's office.
Ich fuhr ins Gericht zu Staatsanwalt Jim Updike. Ich sagte ihm, ich hatte gerade ein Telefongespräch. Jens und Elizabeth sind im Gefängnis in England. Wir müssen dahin.
Heute haben wir Anklage erhoben gegen beide, ihre Eltern umgebracht zu haben.
For murder of their parents.
We landed at Heathrow Airport early Tuesday morning.
Wir landeten Dienstagmorgen in London Heathrow. Detective Constable Terry Wright und Sergeant Beaver trafen sich mit uns.
Within 5 minutes they started pulling out the letters.
Innerhalb von 5 Minuten fingen sie an, die Briefe herauszuholen.
So over the next couple days we interviewed Jens and Elizabeth 4-5 times.
In den nächsten Tagen verhörten wir Jens und Elizabeth 4-5 Mal.
Sagen Sie mir die Wahrheit, Elizabeth. Sie wussten an diesem Morgen, dass er auf Konfrontation mit Ihren Eltern gehen würde.
Das wusste ich nicht.
Und dass Ihre Eltern vermutlich sterben würden aufgrund dieser Begegnung. Sie wussten, dass er es tun würde, oder? Wussten Sie es?
Ich habe es selbst getan.
Erzählen Sie, Kamerad. Sagen Sie mir die Wahrheit und schauen Sie mich an. Sie wussten, dass es passieren würde und sie bauten ein Alibi, während er das Verbrechen beging.
Da habe ich einfach dem Ricky Gardner gesagt, dass ich es war. Ich dachte, ich sei ein Held. Ich dachte, ich sei ein ganz toller Kerl und rette ihr Leben. Was vor mir war, das war Elizabeth. Eine schöne junge Frau, die ich schrecklich liebte und die in Todesgefahr war. Was mache ich, um sie zu retten? Ich dachte, hier sei meine große Chance, meine Liebe zu beweisen, indem ich die Schuld auf mich nehme. Und in Deutschland müsste ich dann Jugendstrafe absitzen.
Der Chuck Reed hat was Schönes dazu gesagt. Er hat gestanden, sie hat gestanden. Leider ist mir er viel mehr ins Detail gegangen. Und als dann der Interviewende sagte, ach, ich meine, sie hat gestanden, I did it myself. Und dann tut er das ab. Das war einer der englischen Verhörer und sagt, ach komm, machen Sie jetzt keinen Schmarrn und erzählen Sie mal lieber weiter. Ja, was, also, es ist einfach schwierig. She confessed, he confessed, he unfortunately went into more detail. And there's a reason why people do what they do. Von Anfang an sagte er, es lag immer mehr, ja, immer mehr Beweislast eigentlich auf ihrer Seite. Von ihr wurden Fingerspuren am Tatort gefunden, auf der Wodka-Absolut-Flasche, die gleich bei der Leiche lag. Und die Eltern waren ja stark angetrunken, hatten beide einen Alkoholpegel, der weit über dem liegt, dass man nicht mehr Auto fahren darf. Also sie waren betrunken, auf der Flasche waren Elisabeth Fingerabdrücke, klar, Tochter des Hauses, können natürlich theoretisch immer drauf sein. Vor der Haustür lag eine relativ frische Merit-Zigarette, sie rauchte Merit. Die Fußabdrücke passten zu ihrer Schuhgröße, nicht zu Jens Sörings Schuhgröße. Das hat dann leider vor Gericht niemand mehr so gesagt. Aber es ist so, die Fakten sind halt so. Wie passt das?
Dieses Verhör wurde mit Jens Söring am 6. Juni 1986 in der Richmond Police Station in England geführt.
Könnte ich...
Fahren Sie fort.
An diesem Wochenende besprachen wir den Mord.
Sie ließen also Elizabeth in Washington zurück. Was war Ihr Ziel?
Derek und Nancy Hazel.
Haben Sie an die Tür geklopft? Hat man Sie hineingebeten? Können Sie sich daran erinnern, was Nancy Hazen anhatte?
Ich glaube, Mrs. Hazen trug Jeans.
Mr. und Mrs. Hazen starben in dieser Nacht wahrscheinlich an Stichwunden. Stimmen Sie dem zu?
Entschuldigung, kann ich...
Wie Sie sicher wissen, haben wir mit Elizabeth gesprochen. Sie sagte uns, dass Sie Ihre Eltern umgebracht hätten. Haben Sie Derek Hazen erstochen? Haben Sie ihn mit einem Messer aufgeschlitzt? Ist das eine schwierige Frage?
Ja, sehr.
Wollen Sie eine Pause machen?
Ja, könnten wir.
Sergeant Beaver confronted me in the cell with Jens' statement.
Als Sergeant Beaver mich in der Zelle mit Jens Aussage konfrontierte, nannte er mir hinter vorgehaltener Hand einige Details über Jens' Aussage. Ich war zornig darüber, dass Jens mich im Stich gelassen hatte, während ich weiterhin versuchte, ihn zu decken.
Sie waren sauer auf ihn. Also beschlossen Sie, ihn einfach noch tiefer hineinzuziehen? Sie wurden am 14. Mai 1987 zurückgebracht. Erst da wurde Ihnen klar, worum es hier eigentlich geht.
Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen.
Es geht um Ihre angebliche Hilfsbereitschaft, Miss Hazen.
So zu wissen und dann so zu sehen, das ist der Mensch, für den ich mein Leben zerstört habe. Und ich kann sie kaum erkennen. Und sie tut alles, alles, was sie kann, um mich immer noch weiter zu zerstören.
When I came over here, I believed that if I was convicted of this murder with Jens, that he would also have to be convicted and that he would not be able to give him a second degree murder conviction.
Als ich hierher kam, dachte ich, sollte ich verurteilt werden für diesen Mord mit Jens, dass er auch verurteilt werden müsste und nicht mit einem milderen Urteil davonkommen
dürfte.
Das Schlimmste ist, dass ich bei ihm blieb und dass ich freiwillig bei ihm blieb und noch so lange weitergemacht habe, selbst als wir in Haft waren, ihn zu lieben und alles zu tun, dass er nicht hierher zurückkommen müsse.
Ein bisschen liebte sie ja auch noch so und ich dachte, vielleicht liebte sie mich auch noch irgendwie so ein bisschen so und dann kam es ganz anders und so unwahrscheinlich hässlich.
Yes, I did.
Wollten Sie, dass er Ihre Eltern umbringt?
Ja, das wollte ich.
I was much more concerned.
Ich war viel besorgter, dass er sie nicht töten würde, als dass er sie tötet, weil...
Warum?
Die ganze Vorstellung, dass Jens jemanden töten würde, war so fantastisch. Das Ganze war wie ein Traum. Es war bizarr. Und ich war viel besorgter, dass meine Eltern erfahren, dass ich mit Jens in Washington war.
Was passierte dann?
Er kam zurück. Er sagte, er habe meine Eltern umgebracht. Er sagte, dass mein Vater einfach nicht sterben wollte. Wir gingen zurück aufs Zimmer. Jens ging in die Dusche.
Und Sie?
Ich war krank.
Haben Sie der Polizei etwas darüber gesagt, was Sie gerade der Jury erzählt haben?
Nein, habe ich nicht. Ich habe gelogen über... Sie wissen schon.
You know,
was passiert
ist. Happened.
Ich habe es geleugnet.
I denied it. I had nothing to do with it.
Ich meine, ich hatte diese Frau ganz schrecklich geliebt. Mensch, letztlich war ich ein dummer Junge, den sie da in diese Sache reingezogen hat. Wenn ich einfach jemanden um Hilfe gebeten hätte, meine Eltern, irgendjemanden,
after they had confessed in London, she wrote Jens.
Nachdem beide in London gestanden hatten, schrieb sie Jens einen Brief. Elizabeth schrieb Jens einen Brief und beendete die Beziehung. Sie schrieb: Ich gehe zurück nach Virginia. Ich werde meinen Teil am Tod meiner Eltern zugeben. Ich liebe dich nicht mehr. Du bist jetzt auf dich allein gestellt.
Sie hat dann einen Deal gemacht mit dem Staatsanwalt Jim Updike, dass er sie bei dem ersten Parole-Antrag unterstützen würde. Wenn sie dann auch noch gegen mich aussagt, macht er das für sie. Und es war auch damals für sie ein sehr guter Deal. Denn sonst würde sie gebraten im elektrischen Stuhl. Diesen Deal hat sie gemacht, als noch in Virginia 40% aller Antragsteller bei Parole rauskamen.
Elizabeth Haysom has told prosecutors she would be willing to testify against
Elizabeth Haysom sagte der Staatsanwaltschaft, dass sie bereit sei, gegen ihren Ex-Freund Jens Söhring auszusagen. Virginias Staatsanwälte versuchen noch immer, Söhring zurück nach Virginia zu holen, um ihn wegen Mordes anzuklagen.
Haysom said she would be willing to testify against Jens Söhring.
Elizabeth Haysom sagte, sie würde gegen Jens Söhring aussagen, sollte er jemals nach Bedford zurückgebracht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann das niemand vorhersagen.
Ich habe dann in Haft in England die Fotos gesehen von den Leichen und wie unglaublich brutal und schrecklich das aussah. Ja? Das waren Schwarz-Weiß-Fotos. Ich erinnere mich noch ganz genau, was das für ein wahnsinniger Schock war, diese Fotos zu sehen, weil ich mir das so überhaupt nie vorgestellt hätte.
Ich meine, natürlich hat er Schuld auf sich geladen. Aber nur weil jemand Schuld auf sich geladen hat, muss ja auch noch die Strafe oder die Buße oder wie man das auch immer nennt, muss ja im Verhältnis stehen. Und ich glaube, hier steht nichts im Verhältnis.
Und natürlich, er wurde als Einzeltäter verurteilt. Er alleine, Jens Söhring alleine, ist an diesem Tag dahingegangen und hat beide Haysoms brutalst ermordet mit einem Messer. So wurde er verurteilt. Und jetzt ist Blut von zwei anderen Männern am Tatort. Wie passt das?
Dear Sweetie, I love you so very much. Der erste Teil ist der längst versprochene, versaute Brief, um dich in eine gute Stimmung zu bringen. Das Zimmer ist nur von zwei Kerzen beleuchtet und in meiner besten Nazi-Stimme sage ich langsam: You're going nowhere, mein Liebchen. Tonight, you're my prisoner of love. Wir küssen uns jetzt innig. Unsere Zungen spielen miteinander. Ich wandere zu deiner Klitoris und du stöhnst leise, während meine Zunge dich zwischen deiner Klitoris und der Vagina massiert.
Sweetie Pie, ich kann es nicht erwarten, dich ganz für mich allein zu haben. Ich möchte auf deinem Schoß sitzen und deinen Finger spüren.
Die Ekligkeit unserer Vergangenheit könnte zu groß sein, um sie zu verdrängen. Aber du wirst das Erlebte vergessen, weil du einen guten Fick möchtest und ein zweistündiges Lecken von dem Typen, der dich liebt. Du bist in einer schrecklichen Lage. Schlimmer als meine. Lass mich ein paar Dinge klarstellen. Zerstöre alle schriftlichen Beweise von Bedford. Vernichte alles. Das ist alles, wofür ich Zeit habe, Liebste. Always trust me. Always love me.
Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 4. Elternmord. Mit Lilith Stangenberg als Elizabeth Haysom und Julian Greis als Jens Söring. Sowie Maja Schöne, Gerhard Gabers, Markus John, Sebastian Rudolf, Stefan Schad. Musik Jens Ole Hürkamp. Technische Realisation Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz Mara May. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.
Mehr Informationen auf ndr.de/dasversprechen und dasversprechen.de.